Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kopfsalat. Mein Name ist Victoria und gemeinsam mit meinem liebenswerten Kollegen Frank, nämlich führe ich euch durch diese Sendung. Wie bist du in den Tag gestartet?
Ja, jetzt wunderbar. Ich freue mich.
Die Sonne scheint, es wird warm. Die Pollen, die sprießen und fliegen und direkt in unsere Gesichter rein.
Genau.
Also seid vorgewarnt, kleiner Disclaimer. Es könnte sein, dass es ab und zu mal niest und hustet und röchelt. In der letzten Folge haben wir zusammen mit Milka über die Themen Depression, Identität und Rassismus gesprochen und vor allem auch, wie das alles zusammenhängt. Heute sprechen wir mit der leitenden Oberärztin der Psychiatrischen Institutsambulanz in der Psychiatrischen Universitätsklinik an der Charité im St. Hedwigs Krankenhaus und Leiterin des Forschungsbereichs Interkulturelle Migrations- und Versorgungsforschung, Meriam Schuler-Okçak. Außerdem leitet sie seit 2005 das Berliner Bündnis gegen Depressionen. Ich könnte jetzt ehrlicherweise noch super viel weiter aufzählen, denn Meriam hat einen wirklich sehr beeindruckenden Lebenslauf. Und wir sprechen heute gemeinsam über die Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungen, Flucht, Migration und Diskriminierungserfahrung. Meriam, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist im Podcast. Und ich habe mich gefragt, meine erste Frage, fragen dich Patientinnen oft, wo der Name herkommt, wo du herkommst? Also hast du öfters, dass das direkt gefragt wird?
Öfters nicht, aber schon mal, dass Patienten wissen wollen, was ist das überhaupt für ein Name? Aber gleich mit dem Kommentar, ist ja kein deutscher Name, dann sage ich, ja, ist auch kein deutscher. Aber ich finde den trotzdem schön und erkläre, wo der Name herkommt und was der Inhalt letztendlich aussagt.
Wo kommt der Name denn her?
Meriam heißt übersetzt Maria, nichts anderes außer als Maria oder Miriam im Hebräischen. Ich glaube, der Name Maria ist uns allen bekannt und das ist eben die orientalisch bzw. türkische Version Meriam.
Du bist ja 1970 aus der Türkei gekommen, wenn ich richtig informiert bin. Hast du das Gefühl, und da warst du schon 7, hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren abgenommen hat, dass die Leute irgendwie so, ja, dieses typische Othering, ne? Also dass die Leute dann fragen, ja, wo kommen sie denn her? Oder auch vielleicht ein bisschen so eine Art Überraschung, so, ach, Sie haben diesen Beruf, also so diese Nummer, war das früher öfter mal so oder?
Ich glaube, es hat sogar zugenommen. Es hat nicht abgenommen, sondern gefühlt hat das sogar zugenommen. Früher in, ich weiß nicht, 80er, 90er Jahren, vielleicht auch nach 2000er, klar gab es diese Fragen, wo kommst du her? Oder ich hatte eine Erfahrung berichte ich sehr gerne. Und zwar habe ich Sozialmedizin Weiterbildung gemacht und wir waren im Osten der Republik in der Sächsischen Schweiz, eine wunderschöne Region, in einem Restaurant und haben gegessen mit Kollegen. Das waren alles Mediziner. Und ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten. Plötzlich kam jemand von der Seite und sagte zu mir, Frau Kollegin, Sie sprechen aber gut Deutsch. Da habe ich erst mal gestutzt und habe gedacht, spricht die mich jetzt an, weil wir gar nicht im Gespräch waren. Und habe gedacht, wieso fragt die mich jetzt das? Und wen interessiert das, dass ich gut Deutsch spreche? Ich habe die angeguckt und habe gedacht, was hat die gerade gesagt? Ich spreche gut Deutsch, aber die hat das im Sächsischen gesagt. Das war so dieses Sächsische.
Sprichst du Deutsch eigentlich?
Ja, und dann habe ich gesagt, Frau Kollegin, Sie aber nicht. Und dann war ein Riesengelächter und dann war Ruhe. Also das war wirklich ganz irritierend für mich, dass mir plötzlich jemand von der Seite kommend sagt, Sie sprechen gut Deutsch. Dann habe ich mich hinterher bei ihr bedankt, Dankeschön, dass ich gut Deutsch spreche, aber Sie sollten Ihre Deutschkenntnisse auch so ein bisschen, wie nenne ich das, improven, verbessern. Damit habe ich auf Ihren Dialekt angesprochen.
Ja, aber irgendwie spannend, dass die Empfindung ist, dass es früher nicht so stark war. Woran denkst du, liegt das? Also sprechen die Leute es heute eher an und haben es früher eher gedacht und nicht ausgesprochen? Oder?
Ich glaube, es wird mehr ausgesprochen jetzt. Man denkt vielleicht, es ist auch viel mehr in den Medien präsent. Auch die Diskussion Diskriminierung, Stigmatisierung, rassistische, was auch immer, oder auch Übergriffe etc. Ich glaube, es ist viel mehr in den Medien präsent. Und deswegen wahrscheinlich wird es auch mehr aufgenommen und auch nicht nur aufgenommen passiv, sondern auch aktiv angewendet.
Ja. Was ja erstmal nicht schlecht ist, wenn man drüber spricht und wenn man sich austauschen möchte darüber und vielleicht auch bereit ist, sag mal, zu lernen oder offen genug ist zu sagen, so, na, ich habe da ja irgendwie meine Meinung in den letzten Jahren aufgebaut in meinem Leben, aber vielleicht checke ich die nochmal und gucke, ob das passt oder nicht passt. Vielleicht nochmal, bevor wir also thematisch in das Gespräch nochmal gehen, nochmal ganz kurz zu dir persönlich. Also du bist mit 7 dann aus der Türkei hierher gekommen. Das war in einer Zeit 1970, was ja lange, lange her ist und wirklich auch noch eine andere Zeit war, eine andere Republik. Was waren so deine Erfahrungen? Also ich nehme an, dass du auch relativ früh so übersetzen musstest für deine Eltern. Ja. Und als Kind lernt man ja unglaublich schnell eine Sprache. Die Eltern kommen da nie hinterher.
Also wie war das bei dir? Ich erinnere mich, dass ich Ja und Nein sagen konnte, als ich in die Schule gekommen bin, Grundschule. Und ich weiß nicht, wie schnell, ruckzuck hatte ich die Sprache gelernt. Ich erinnere mich gar nicht, wie das passiert ist, aber es passierte einfach, es geschah einfach von selbst. Und ja, ich musste sehr viel auch für meine, ich war diejenige, die das am schnellsten irgendwie gelernt hatte, übersetzt habe für meine Eltern, für meine Mutter, für alle möglichen Leute. Auch in der Oberstufe, als ich auf dem Gymnasium war, habe ich in der Pro Familia gearbeitet und dort auch übersetzt. Und heute, wenn ich so rückblicke, denke ich, wie hast du das überhaupt gemacht? Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr, wie ich das übersetzt habe, weil gerade in der Pro Familia sind ja sehr schwierige Konstellationen, Konflikte und Beratungen und so weiter. Und als ich 14 war, erinnere ich mich auch daran, dass ich bei meinem Vater, der eine Darmspiegelung bekommen sollte, ihm quasi die Aufklärung irgendwie übersetzen sollte und auch übersetzt habe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das gemacht habe, welche Worte ich damals benutzt habe, weil woher soll ich wissen, was eine Darmspiegelung ist, wie das Ganze funktioniert? Der Arzt hat es zwar erzählt, aber dennoch die eine Sprache beherrschen und die andere beherrschen, heißt nicht, dass man von der einen in die andere übertragen oder transferieren kann. Und irgendwie ist alles super gut gegangen, aber mir war das sehr unangenehm. Ich weiß nicht mehr konkret, wie lange, über Wochen, Monate meinem Vater nicht in die Augen schauen. Irgendwie war mir das sehr, sehr peinlich, sehr. Es war ein schambesetztes Thema, weil Darmspiegelung bedeutet ja, dass man ja vom After aus quasi in den Darm reingeht und das ist eben etwas, was zwischen Eltern und Kindern eben nicht ein Thema ist, was man tagtäglich anspricht. Mhm. Und dann gab es auch viele andere Themen. Auch in der Schule habe ich für andere übersetzt. Also ich habe auch nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich die ganzen Briefe geschrieben. Ja, da auch in der Schule, später im Gymnasium, sei schon im Studium, war ich auch eine Studentin, die gedolmetscht hat.
Ja, ist schon Wahnsinn, was man so auch als junger Mensch dann leisten muss. Also dann die Darmspiegelung zu übersetzen, also das, was der Arzt dann sagt oder die Ärztin, zu übersetzen, deinem Vater. Das ist ja auch ein Machtverhältnis, was nicht so in Anführungszeichen normal ist.
Das ist eine massive Überforderung. Genau. Also ich fühlte mich so überfordert und überlastet. Ich habe es irgendwie gemacht, aber es gab gar keine andere Alternative. Zumindest dachten wir damals. Mhm. Und deswegen hat man im Prinzip auch die ganze, nicht nur Macht, sondern auch die Verantwortung mir auf die Schultern gelegt.
Druck einfach, ja.
Wenn ich falsch übersetzt hätte, das hätte ja Konsequenzen gehabt, auch wenn ich nicht vielleicht direkt verantwortlich bin, aber indirekt ja schon.
Und was ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, man kriegt ja auch Emotionen anders ab. Das heißt, wenn der Vater oder die Mutter sich aufregt und sagt so, was ist das für ein Mist hier, warum soll ich das machen, warum soll ich da die Adresse reinschreiben, diesen, das, dann kriegt das ja nicht die Person ab, sondern das kriegst erstmal du ab. Dann musst du das ja so, also du stehst da wirklich als Vermittlerin dann auch da. Ne?
Ja, ist auch so.
Als Knautschzone dann auch ein bisschen.
Knautschzone auch. Ja. Und das mit jungen Jahren. Und ich meine, du hast gerade gesagt, du hast für Pro Familia übersetzt, da warst du ja noch Schülerin.
In der Oberstufe, ja. Da war ich so, ja, wie alt war ich denn da? 17, 18, 19, irgendwie so um den Dreh rum.
Was hast du da gemacht? Also wie kamst du da rein?
Ich bin da reingekommen, ich glaube, über einen Lehrer, der da irgendwie Bekannte hatte und die suchten. Und unser Lehrer wusste, dass ich da auch Türkisch kann. Dass das halt eben nicht dieses normale Türkisch, ich habe ja nicht viel Türkisch gelernt, nur eben das, was in der Familie gesprochen wurde. Dann bin ich irgendwie da reingekommen und die brauchten dringend jemanden. Und was habe ich da übersetzt? Das ist wirklich eine gute Frage. Es kamen ja Frauen, die in schwierigen sozialen Konstellationen waren, die schwanger waren, Abbrüche machen wollten oder sich einfach nur beraten lassen wollten oder wo es in den Familien andere Konflikte gab, die einfach Unterstützung gesucht haben.
Auch da ja wieder, ne? Also da hast du ja auch wieder wahnsinnig viel auch Emotionen bekommen, auch in jungen Jahren schon.
Ja,
überhaupt diese ganze Gemengelage zwischen Emotionen auf der einen Seite und wirkliche familiäre Probleme und Alltagssorgen. Mhm. Nur auf der anderen Seite diese sehr kalte Behördensprache und Gesetze. Und das muss man ja auch erstmal alles so thematisch zusammenkriegen. Das ist also schon
so schwierig. Im Nachhinein denke ich, war das keine gute Idee von der Pro-Familie, einfach Leute zu nehmen, die nicht professionell dafür ausgebildet sind. Nicht nur, weil man das inhaltlich nicht vielleicht gut und richtig transportieren kann, sondern auch, weil man die Betroffenen alleine lässt. Mhm. Das heißt also, wenn ich da irgendwelche ganz schwierigen Dinge da hin und her übersetze, vielleicht übersetze ich gar nicht richtig, vielleicht mache ich da auch Fehler etc. Also ich transportiere das auch nicht richtig. Und das, was inhaltlich auch gesagt wird, das lastet ja auch auf mir. Also ich hatte null Betreuung. So rückblickend denke ich, war das echt mutig von mir, das zu machen. Und ich würde es auch niemandem empfehlen, ohne entsprechende Qualifizierungen und ohne entsprechende wirklich Möglichkeit der Besprechung im Anschluss. Mhm. Also dass man Supervision oder irgendeine andere Art Unterstützung im Anschluss bekommt. Ich habe ein bisschen Geld dafür bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das waren. Das war im Taschengeld. Deswegen habe ich es auch gemacht. Aber ich glaube, dass das mich auch schon beeinflusst hat, warum ich das mache heute, was ich eigentlich letztendlich ausgewählt habe.
Ja, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob das auch so ein bisschen der Weg dann auch war, also dass du dann diesen Kontakt auch hattest mit Menschen, ja auch dich, also du hast ja quasi ja... Das ist ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite als junger Mensch bei Pro Familia und muss übersetzen, man ist ja quasi schon wie eine Art Therapeutin dann. Also, weil man hört sich ja die Probleme an und dann muss man ja vielleicht auch mal trösten, mal ein gutes Wort finden irgendwie. Mhm. Hat es dich irgendwie so geprägt auch, dass du gesagt hast, irgendwie liegt mir das auch auf...
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also ob es mir liegt oder nicht, das habe ich damals gar nicht so wahrscheinlich im Blickfeld gehabt. Aber was ich im Blickfeld hatte, war, tatsächlich habe ich mit den Leuten ja nicht nur in dem Setting beim Dolmetschen oder Übersetzen quasi als Laiendolmetscherin, ich war ja Laiendolmetscherin, habe ich gewusst, was für ein Setting das ist, wie man übersetzen sollte und so weiter. Ich habe einfach gemacht, was ich dachte, was richtig ist. Und ich habe ja auch mit den Leuten im Anschluss gesprochen, das soll man ja normalerweise auch nicht tun. Ich habe die Leute auch getröstet. Ich habe denen auch außerhalb des Settings quasi Adressen in die Hand gegeben, die man mir gegeben hatte oder die Leute auch ein Stück weit beraten. Das waren ja alles grenzüberschreitende Dinge, die für eine Jugendliche oder junge Erwachsene überhaupt nicht Zustand und Kolleginnen dort in der Pro-Familie, die waren dankbar, froh, dass ich das gemacht habe. Die mussten das dann nicht machen. Das heißt, ich habe meine Verantwortlichkeiten massiv überschritten und kein Mensch hat gesagt, das ist gut, das ist nicht gut, machen Sie es nicht. Oder es gab gar keine Beratung dazu, keine Limitierung, keine Grenzsetzung, keine, ja, machen Sie mal. Das war einfach so. Heute bin ich ja mittendrin. Ich weiß, was Dolmetschen bedeutet. Dolmetschen muss gelernt sein. Man muss genau wissen, was man wie übersetzt oder von einer Sprache in die andere transferiert. So einfach ist das gar nicht, so banal, wie es manchmal klingen mag. Und es gibt klare Settings dafür. Dolmetscher sind, wie vorhin ja kurz gesagt wurde, tatsächlich Vermittler. Sie sind keine Co-Therapeuten. Und sie sollen ja im Prinzip das, was mitgeteilt wurde, von der einen in die andere Sprache transferieren, übersetzen und nicht irgendwie das umwandeln, interpretieren, deuten oder was hinzufügen oder was weglassen etc. Und schon gar nicht mit den Betroffenen auch Zwiegespräche führen, so nach dem Motto, jetzt gucke ich mal, was ich da machen kann.
Ja, klar.
Ja. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, ob mich das beeinflusst hat. Ich glaube, auf einer unbewussten Ebene sehr wohl, denn sonst wäre ich nicht in diese Position oder in diese Karriere reingegangen oder diesen Weg eingeschlagen. Ich habe eine zweite Erfahrung gemacht, das war Anfang der 90er Jahre in der Psychiatrie, als ich 93, 94 so in die Psychiatrie kam. Eigentlich wollte ich ja meinen Facharzt für Neurologie machen und bin dann in der Psychiatrie sozusagen hängen geblieben. Ich wollte immer Neurologin werden. Mhm. Ich bin ja auch Neurologin geworden, aber auch Psychiaterin und bin auch in der Psychiatrie jetzt tätig. Da habe ich ganz viele Menschen getroffen, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren, denen es wirklich schlecht ging, die Leid hatten, die auch in Krisen waren etc. Und es war einfach so, dass da sich, nun ja, es gab diese Zugangsbarrieren und es wurde wenig dafür getan. Und da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Mhm. Und habe dann also angefangen, da mehr und mehr diese Betroffenen zu unterstützen, zu betreuen. Und plötzlich kamen nicht nur die türkeistämmigen Patientinnen zu mir, sondern auch russischstämmige, arabisch, ich weiß gar nicht, aus Griechenland, aus allen.
Hat sich rumgesprochen,
weil die das hat sich rumgesprochen. Ich kann nicht Russisch, ich kann nicht Griechisch. Es hat sich rumgesprochen, dass ich da irgendwie offen bin für die, dass ich die entsprechend entgegennehme. Und wir haben dann durchgesetzt, dass wir auch mit Dolmetschern arbeiten konnten und irgendwie versucht, die Kosten dafür ersetzt zu bekommen etc. Das war schon eine riesen Versorgungslücke. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein, da muss was passieren. Und bin auch genau in diese Lücke reingegangen.
Ja, Lücke. Also ich überlege gerade, manchmal im Nachhinein ist es ja schwer zu sehen, ob jemand etwas in dir schon gesehen hat, was du selber vielleicht noch gar nicht wusstest. Also, dass du da irgendwie so eine gute Hand hast oder ein gutes Gespür hast für Menschen. Man setzt da vielleicht auch nicht jede Jugendliche hin, so pro Familie. Auf der anderen Seite war es auch vielen wahrscheinlich auch egal, nach dem Motto, naja, die kann Türkisch, die sprechen Türkisch, fertig. Aber ist interessant, ne? Also die Frage, bist du jetzt da gelandet, weil du auch das irgendwie irgendwas mitgebracht hast, was für den Job gut ist? Oder hat die Tätigkeit dich so geprägt, dass du in diese Richtung gegangen bist? Aber interessant war also für mich jetzt zu hören, dass da eine Lücke war. Und das hast du als Jugendliche und junger Mensch schon gesehen. Da irgendwas passt dann nicht. Mhm. Da gibt's den Bedarf und hier ist aber kein Angebot. Mhm. Und dann interessant, ne? Das ist, wenn man einmal dann da ist, plötzlich kommt dann ganz viel und dann heißt es so, die ist offen. Das heißt aber auch, dass die nicht das Gefühl hatten, dass die anderen offen sind dafür.
Genau so. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass nicht mir persönlich, aber schon meinen Mitarbeitern gesagt wurde, sie ist also ich, ihr seid da und deswegen kommen die. Und das war natürlich auch heftig, dass gesagt wurde, du bist da, also indirekt jetzt, du bist da und deswegen kommen die alle. Also sieh zu, dass dann habe ich gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Ich bin für alle da. Ich mache nicht nur hier Türkisch, nämlich Griechisch, was auch immer, für Patientinnen mit Migrationshintergrund, sondern ich bin für alle da, genauso wie ihr auch. Mhm. Wir sind für alle da. Und da gibt es nicht hier, ich behandle den oder den, sondern wir sind für alle da und haben alle zu behandeln. Und das war immer schon meine Haltung und meine Einstellung.
Aber es gibt ja trotz allem, also wir hatten ja auch mit quasi, ich sag mal, einer Betroffenen, also mit Milka gesprochen, die da psychische Probleme hatte und halt eben gemerkt hat auch, dass in ihren Therapien gar nicht so sehr auf ihre Rassismuserfahrung beispielsweise eingegangen wurde, weil einfach die Therapeutinnen das nicht so auf dem Schirm hatten einfach. Also es gibt ja quasi eben auch diesen Bedarf. Und das ist irgendwie so ein Thema, was ja, also vielleicht kannst du da auch mal mehr zu sagen, wie wird es gehandhabt, wenn man ein Studium macht beispielsweise? Ist das ein Thema oder unter KollegInnen? Ist das da irgendwie ein Thema? Wie geht man damit dann um und wie kann man diese Lücke vielleicht auch schließen?
Wunderbares aktuelles Beispiel. In der Tat, es ist so, dass die Kolleginnen vielleicht einen blinden Fleck haben, weil sie vielleicht nicht betroffen sind von diesen Dingen. Du hast Rassismus oder rassistische Diskriminierung angesprochen. In der Tat, wenn man davon nicht selber betroffen ist, spürt man das nicht. Man sieht es vielleicht auch nicht. Oder wenn da irgendwelche Begriffe fallen, das ist doch nicht so gemeint. So diese Bagatellisierung oder dieses, komm, der hat der hat sich bestimmt versprochen oder wie auch immer.
Du bist zu empfindlich.
Ja, danke schön. Genau, du bist zu empfindlich. Du guckst genau hin, dass die Leute das gar nicht nachfühlen, nachspüren können und Stück weit auch nicht nicht verstehen, also jetzt nicht nur also auf der mentalen Ebene, sondern auch auf emotionalen Ebene, das gar nicht so verstehen können, diese Übertragungs-Gegenübertragungsreaktion, all diese dynamischen Phänomene einfach nicht ja eigentlich verstehen können. Ja, es ist immer mehr ein Thema. Früher war es überhaupt nicht. Jetzt in den letzten Jahren zunehmend. In der Psychiatrie-Szene ist rassistische Diskriminierung mehr und mehr im Kommen, im Sinne von, dass es auf die Tagesordnung kommt oder auf Veranstaltungen, Kongressen etc. Thema wird in der Psychotherapie auch. Zum Beispiel haben wir am Freitag, jetzt kommende Woche, ich mache ein bisschen Werbung, das ist am 12. eine Veranstaltung auf einer Psychotherapietagung. Da geht es genau um die rassistische Diskriminierung in der Psychotherapie. Mhm. Und da wollen wir natürlich Kolleginnen sensibilisieren. Wir wollen Beispiele bringen. Wir wollen zeigen, was wirklich rassistische Diskriminierung ist, was das bedeutet, was das mit den Betroffenen macht und wie ich als Therapeut darauf eingehen kann. Und worauf ich als Therapeut tatsächlich achten sollte und was ich tatsächlich auch in die Therapie einbeziehen sollte und nicht einfach drüber hinweggehen sollte. Hm. Und hier geht es ja nicht nur um die Therapie, sondern auch um die Supervision. Wir Psychotherapeuten machen ja auch im Anschluss, zwar nicht für jede Stunde, aber schon regelmäßig Supervisionen, in denen wir diese Fälle anonym natürlich besprechen und auch uns ein Feedback holen oder auch Verbesserungsmöglichkeiten etc., aber auch Entlastungsmöglichkeiten für uns schaffen. Und auch da, wenn man so zurückguckt und sich mal die ganzen Supervisoren anguckt, man sagt ja dieses vorurteilsbeladene Bild, alte, graue, weißhaarige, wie auch immer, Männer, weiße. In der Tat, es ist so, es sind fast nur weiße Supervisoren. Mhm. Es ist kaum jemand unter den People of Color oder mit Migrationshintergrund. Das kommt langsam, aber es ist eben kaum da. Und eine Doktorandin von mir, die Psychotherapieausbildung gemacht hat und die kommt aus Sri Lanka und die hat gesagt, wie kann mich dieser weiße, grauhaarige Supervisor verstehen, wie ich mich bei meiner weißen Patientin in Übertragungs-Gegenübertragungsreaktion fühle. Der kann das doch gar nicht bewerten. Der weiß das doch gar nicht. Der spürt das doch gar nicht. Er kann mich doch nicht mit einer weißen Therapeutin gleichsetzen. Ich bin nicht weiß und ich werde auch nicht so wahrgenommen und mit mir zu mir oder mit mir geht man auch anders um. Mhm. Und da hat sie recht. Mhm. Darauf müssen wir gucken.
Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, als die damals zu dir gekommen sind. Und ich nehme an, du warst so einer der ersten wahrscheinlich, also Psychotherapeutin mit Migrationshintergrund, die auf dieses Thema auch sensibel eingegangen ist. Womit kamen die dann? Also was für, in Anführungszeichen, Probleme hatten die?
Also ich war ja Psychiaterin damals, habe die Psychotherapieausbildung parallel gemacht. Womit kamen die? Die kamen mit verschiedensten Beschwerden. Sie hatten Depressionen, sie hatten auch schizophrene Störungen, sie hatten vor allen Dingen körperliche, ganz massive körperliche Störungen, sie hatten Traumafolgestörungen, alle möglichen, also im Prinzip das gesamte Spektrum der psychiatrischen Erkrankungen. Und warum kamen die zu mir? Weil sie sich woanders nicht verstanden fühlten, weil sie sich nicht mitteilen konnten, aber auch nicht die Erfahrung gemacht hatten, dass man ihnen auch gar nicht richtig zuhören wollte. Mhm. Also es gab verschiedene Nuancen oder verschiedene Ebenen darin. Und die haben dann wiederholt auch zu mir gesagt, du bist eine von uns, du weißt, wie es uns geht, du verstehst uns. Nicht nur verbal,
genau,
sondern
auch... Genau, das wollte ich gerade sagen. Einfach auch emotional. Es geht ja nicht nur um die Sprache, sondern es geht auch darum, dass andere Menschen aus anderen Kulturen sich womöglich anders ausdrücken.
Ja, genau. Ja, die
das muss man lesen können.
Ne? Ganz genau, die Art und Weise, wie sie Beschwerden beschreiben, auch präsentieren, also darstellen, wie sie sie erklären, aber darüber hinaus die kulturellen Backgrounds, die Bedeutungen der Dinge, die sie beschreiben oder die Bedeutungen von, ich sage einfach mal, kulturellen vielleicht Sprichworten und so weiter. Allein oder Organchiffren oder was auch immer. Da ist einfach eine andere Ebene, in der die Betroffenen sich abgeholt fühlen.
Da würde ich jetzt gerne mal aus meiner weißen Position was nachfragen. Was ist damit gemeint, eine andere Art Krankheiten zu beschreiben und so? Also das verstehe ich nicht.
Naja, die Betroffenen zum Beispiel beschreiben sehr, sehr viele Beschwerden auf der körperlichen Ebene. Mhm. Sie beschreiben einfach, wenn sie, ich beschreibe das mal so. Ein Kollege hat mal bei Schmerzbeschwerden im Rückenbereich Folgendes beschrieben. Ein einheimischer deutscher Patient würde sagen, ich habe Rückenschmerzen, die Schmerzen fangen hier an und gehen, was weiß ich, in mein linkes Bein bis in den Großzeh oder so ähnlich. Okay. Also ist relativ
45 Grad.
Ja, aber ja, also relativ konkreter werden. Er meinte, dieser Kollege, türkeistämmige Patienten, ich verallgemeinere jetzt, aber das ist nur Zuspitzung, natürlich ist das nicht bei allen so, neigen eher dazu zu sagen, ich habe Rückenschmerzen, die fangen hier irgendwie an, die ziehen nach oben und nach unten, naja, ein bisschen mehr in das linke Bein als ins rechte. Aber die haben vielleicht beide Patienten oder Patientinnen haben den gleichen organmedizinischen Befund, nämlich meinetwegen einen Bandscheibenvorfall in Höhe, was weiß ich, Lendenwirbel, Körper 4 und 5 auf der eher linken Seite. Der Befund organmedizinisch ist der gleiche, aber die Art und Weise, wie sie die Beschwerden beschreiben, kann unterschiedlich sein. Oder eine andere Art und Weise, Beschwerden zu beschreiben, sind Organchiffren. Ganz viel über die Organchiffren wird kommuniziert. Oder über übernatürliche Kräfte, zum Beispiel hier irgendwelche übernatürlichen Kräfte wie die Djinn oder wie sie alle auch heißen mögen, die sind in meinen Körper eingedrungen und haben mich ganzheitlich krank gemacht. Mir tut alles weh. Und dann auch die Art und Weise, wie sie manchmal Patienten ihre Schmerzen beschreiben, die sagen, das Fleisch fällt vom Knochen ab. Das habe ich noch nie bei einem deutschen Patienten gehört. Oder ein anderes Phänomen, wenn jetzt Angehörige sterben, jetzt der Vater, wer auch immer gestorben ist, dann sagen manchmal Patienten aus dem Orient, ich habe meinen Vater, meine Mutter, wer auch immer gestorben ist, im Traum gesehen und er hat sich von mir verabschiedet. Ich habe ihn sehr klar gesehen, ich weiß, es geht ihm gut, ich kann jetzt mit der Trauer langsam abschließen. So. In das sehr kurz gefasst. Ich habe das noch nie von einem einheimischen Patienten gehört, dass die klar sagen nach dem Tod, ich habe dann und dann im Traum mit dem und dem kommuniziert und das war so und so. Also es ist kein Einzelfall, das habe ich schon von vielen gehört. Oder, also es gibt unterschiedlichste Art und Weise, bestimmte Dinge zu leben. Oder es gibt ja einen Kollegen, der heißt Peseschkian. Der Professor Peseschkian ist leider bereits verstorben. Es gibt zwar einen, der lebt, das ist aber sein Sohn, den meine ich nicht. Der hat die positive Psychotherapie erfunden. Und Professor Peseschkian hat mal gesagt, Unterschied zwischen Orient und Okzident. Orient ist klar und Okzident, das ist hier diese Region, wie man auch mit Patienten, kranken Menschen umgeht. Im Orient, also in diesen Bereichen ist das Bett im Wohnzimmer aufgestellt und Besuche werden erwartet. Jeder soll kommen, Beileid wünschen oder eben teilnehmen und was auch immer. Auf jeden Fall sich kümmern. Im Okzident, in diesen Kreisen, ist das so, dass die kranken Personen sich zurückziehen und bitten darum, dass Besuche nicht kommen, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Die wollen nicht, dass man da, dass alle damit mit ihren Geschenken oder mit ihren Gesundheitswünschen auftauchen und da was weiß ich was machen. Also das ist schon allein ein gravierender Unterschied. Ein anderer Unterschied, um das nochmal klar zu machen, ist auch die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Hier in diesen Kreisen, ich sage wieder in Deutschland und auch im Westen und auch in Nordamerika und so weiter, ist das so, dass die Arzt-Patient-Beziehung eher so flach ist, also informell flach hierarchisch. Natürlich gibt es diese, wie nenne ich das, Machtgefälle. Dieses Gefälle existiert hier auch, aber es ist nicht ganz so ausgeprägt. Hier ist man fast in Augenhöhe, fast partnerschaftlich. Man redet über Medikamente, über Nebenwirkungen, über alternative Behandlungsmöglichkeiten. Es wird aufgeklärt, Aufklärungspflicht, Patientenrechtegesetz und viele andere Dinge existieren hier. Das heißt, Arzt-Patient-Beziehung ist hier eine ganz andere als in vielen, vielen anderen Bereichen. Im Okzident zum Beispiel oder in anderen Regionen. Wie ist das dort? Da gibt es eine steile Hierarchie, so wie früher hier auch. Der Halbgott in Weiß, der Arzt da oben und Patient hier unten. Die Hierarchie ist so groß, das Machtgefälle ist so groß, dass der Arzt weiß, was für mich gut ist und richtig ist. Er wird das schon richten und machen. Er gibt mir Medikamente und ich nehme die. Es gibt nicht die, wie nenne ich das nochmal, Diskussion um Alternativen. Mhm. Es gibt nicht Diskussion um Medikation, sondern der Arzt sagt, hier, das nimmst du und so musst du es machen und zack, fertig. Das ist dann, das ist ein Unterschied. Und wenn Sie Patienten jetzt neu nach Deutschland kommend, Geflüchtete beispielsweise aus bestimmten Regionen haben und Sie versuchen mit denen, dann müssen Sie die erstmal abholen. Sie müssen denen das erklären, ansonsten versteht er sie nicht. Sie versuchen da, sie setzen da mit ihnen und unterhalten sich und dann kommen die Patienten zu uns und sagen, der hat nur mit mir geredet, aber er hat nichts gemacht.
Ja, also ich glaube, gerade so auf der emotionalen Ebene, es gibt ja auch dieses Phänomen, gerade in Krankenhäusern, dass Menschen, die jetzt wirklich in anderen Kulturen aufgewachsen sind, nicht jetzt Menschen, die jetzt hier aufgewachsen sind, vielleicht anders ihre Schmerzen kundtun, ja, lauter sind, im deutschen Sinne theatralischer, ja, laut schreien, laut weinen, dann kommt die ganze Familie und dann weinen alle zusammen und so weiter. Und das in deutschen Krankenhäusern ist das dann eher so, oh nein, jetzt kommen die wieder und machen hier so eine Szene und machen Theater, Schauspiel und so weiter. Aber in einer Kultur ist das normal, ja.
Richtig.
Und es gibt also nicht nur Unterschiede, glaube ich, also gerade jetzt, was so Therapie angeht oder so, das ja auch nochmal. Also auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Kulturen, wo das noch tabuisierter ist, als es in Deutschland ist, wo es ja auch schon tabu ist, überhaupt sich Hilfe zu suchen bei psychischen Problemen.
Stigma.
Ja, genau, und du hast ja vorhin gesagt, es kommen viele mit körperlichen Beschwerden. Und witzigerweise oder interessanterweise, im Deutschen ist es ja auch so, in den anderen Sprachen natürlich auch, dass man sagt, mein Herz ist gebrochen. Oder ich habe die Nase voll. Oder
Steine im Magen.
Steine im Magen. Im Deutschen gibt es das ja auch total.
Oder so, ne? Also ja. So, dass man die Kehle abgeschnürt.
Genau, also ja. Eigentlich körperliche Beschwerden, aber dahinter steckt ein emotionales Problem. Oder
das
psychisch.
Sind Organschriften auch, ne?
Ja, genau. Organschriften. Das ist halt super spannend, weil das ja immer auch, also es ist kein Zufall, wenn man sagt, ich habe die Nase voll, dann ist das was anderes als, mein Rücken tut weh. Ne? Also rein also vom Problem, was dahinter liegt, sozusagen. Also, aber vielleicht noch mal ganz kurz, also du bist ja in der interkulturellen Migrations- und Versorgungsforschung. Das ist ein großes Wort, deutsches Wortmonstrum. Aber was verbirgt sich dahinter? Also welche Probleme geht es da vor allem? Geht es da um Rassismus? Geht es da um Heimweh? Geht es da um Traumata, Identität oder all diese Themen wahrscheinlich auch?
Ja, primär geht es natürlich darum zu sehen, dass wir für alle da sind, Interkultur, Inter heißt ja zwischen den Kulturen und auch diese Verzahnung etc. Primär geht es darum, dass wir die psychische Gesundheit von Menschen mit Migrationsflucht-Hintergrund etc. erfassen wollen, weil die sind nicht überall in gleichen Prävalenzen vorhanden, die sind nicht die Belastungsfaktoren, Risikofaktoren, Auftretenswahrscheinlichkeiten etc. sind sehr unterschiedlich. Auch die psychosozialen, also sozialen Faktoren sind sehr unterschiedlich. Wir wollen natürlich uns auch befassen mit Zugangsbarrieren. Also es gibt ja unheimlich viele, wir haben ja schon einige besprochen, zum Beispiel die Verständigung ist ja eine massive Zugangsbarriere, aber auch Ablehnung von, zwar nicht direkt, aber schon Ablehnung von Patienten mit Migrations- und Fluchthintergrund, weil man keine Zeit hat, keinen Termin hat, was auch immer, aber in Wirklichkeit steckt da was anderes dahinter, aber auch Ablehnung von Patienten aufgrund von, ich bin überzeugt davon, auch aus rassistischen Gründen heraus. Das wird man nie offen so sagen, weil wir Ärzte, wir Mediziner sind ja auch Teil der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir reingewaschen sind, dass wir wirklich, wie nenne ich das noch einmal, das zu Hause lassen, sondern wir haben es ja, wir haben ja auch unsere Vorurteile etc. Ich denke schon, dass all diese Dinge eine Rolle spielen. In der Migrationsversorgungsforschung, aber auch bezüglich der diagnostischen Möglichkeiten. Eben weil wir ja wissen, die Beschreibungen der Beschwerden sind anders, müssen wir gucken, wie können wir das erfassen, was die Betroffenen sagen und wie kriegen wir das in die Diagnosekriterien hinein und wie finden wir einen Weg, um Patienten oder Menschen aus ganz anderen kulturellen Kontexten wirklich richtig zu diagnostizieren und auch die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten eben vorzuschlagen. Wie kriegen wir das hin? All das gehört zu dieser Migrationsversorgungsforschung oder auch bei Geflüchteten. Einfach zu gucken, woher kommen natürlich die Menschen, wie geht es ihnen psychosozial, in den Wohnungssituationen, was haben sie alles erlebt, wie sieht die aktuelle psychische Situation aus, wie kann ich da Diagnostik machen, wie kann ich die behandeln und so weiter und so weiter. Also es ist ein riesen Riesenthema. Natürlich geht es da auch um, klar, psychische Störungen haben wir erwähnt. Wir interessieren uns natürlich bei der Versorgungsforschung auch um Gender-Aspekte, um Diversität. Die Gesellschaft ist ja divers. Wir haben ja Intersektionalität ist auch ein Thema. Also das ist ganz breit aufgestellt. Und wir machen Versorgungsforschung, wir machen natürlich in diesem Bereich auch Versorgung, das heißt, wir behandeln Patienten, aber wir machen auch Forschung und wir sind in der Lehre tätig, was mir auch sehr wichtig ist. Und da sind wir an der Charité wirklich großartig aufgestellt im Vergleich zu manchen anderen. Wir haben an der Charité es geschafft, dass wir bereits im zweiten Semester zum Beispiel so Übungen zu Dolmetscher einsetzen haben. Wie macht man das? Das geht ja nicht einfach, dass man wie vorhin beschrieben, einfach jemanden dazu ruft und sagt, hier, jetzt setze ich hin und jetzt mach mal. Nein, es gibt ein klares Setting, was empfohlen wird und so weiter. All das versuchen wir wirklich in praktischen Übungen zu vermitteln. Und auch das Thema Geflüchtete ist ein Thema in der Lehre. Mhm. Und in der Forschung haben wir unterschiedlichste Projekte. Ein Projekt ist zum Beispiel, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, die psychische Gesundheit von Sexarbeiterinnen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir sagen ja immer, na ja, das ist ein dieses Milieu, da ist ja weit weg von uns, ist es überhaupt gar nicht dem so, weil ob die Statistiken stimmen oder sind nicht, das mag ich jetzt nicht beurteilen, aber ich habe in einem Bericht gehört, dass etwa täglich 2 Millionen Männer eine Prostituierte aufsuchen, täglich. Das hat mich damals völlig...
Aber jetzt weltweit oder?
Nee, in Deutschland.
In Deutschland.
Ja, ja. Und das auch vor allen Dingen in deinem Umfeld müssen auch quasi... Ja. Also darüber macht man sich ja quasi, ich weiß ab vom Thema, aber darüber wird man sich ja gar nicht so bewusst, aber du musst in deinem Umfeld Männer haben, Menschen haben, die da quasi
natürlich,
hingehen.
Natürlich, das sind ganz normale Otto-Normalverbraucher, nicht von nebenan, sorry für den Begriff. Warum erwähne ich das? Es ist Versorgungsforschung und auch Migrationsforschung, weil man davon ausgeht, dass Pi mal Daumen 80% der Frauen in diesem Milieu einen Migrationsflucht-Hintergrund haben. Und deswegen, wir sind auch dabei, die ganz Interviews zu machen und zu gucken, wie ist die psychische Situation der betroffenen Frauen, wo kommen sie her, etc. Um einfach... es gibt keine Daten dazu, es gibt Hochrechnungen, es gibt nur qualitative Untersuchungen in Deutschland, aber keine quantitativen, was also die Anzahl etc. angeht. Genau, und da sind wir bei. Das ist zum Beispiel ein Migrations- und Versorgungsforschungsprojekt.
Du hast ja jetzt gesagt, dass ihr auch in die Lehre geht. Also es scheint ja auch ein wichtiges Thema zu sein für angehende PsychotherapeutInnen, dass sie auch sensibilisiert werden für diese Themen. Was konkret wird da dann gelehrt oder anders gemacht jetzt auch? Oder was habt ihr für Ideen entwickelt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt Psychotherapeutin werden wollen, ich komme jetzt aus Ostdeutschland so, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Flucht, mit Rassismus und so. Aber ich möchte natürlich vielleicht trotzdem sagen, ich möchte jetzt aber natürlich helfen. So. Und
also mit der Lehre, ich habe ja von Medizinstudium geredet. Ah, ich habe jetzt nicht über die Psychotherapieausbildung. Aber es gibt auch in der Psychotherapie die transkulturelle, so nennen die sich Psychotherapie, oder eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesen Themen befasst. Und deswegen gibt es ja diese Themen beispielsweise auf dem kommenden Psychotherapiekongress. Mhm. So richtig in der Ausbildung, da gibt es sicherlich einige Module, aber ich bin darüber jetzt nicht so gut informiert, was konkret welches Institut anbietet. Das ist sicherlich ein Thema, aber es ist sicherlich nicht ein Hauptthema, sondern eher so ein Randthema.
Okay, weil das wäre natürlich auch interessant, also wie man das verbessern kann. Also was, weil die Frage ist ja wirklich auch, ob braucht es einfach mehr Diversität quasi innerhalb dieses Berufszweiges? Können Menschen, die gar keine Berührungspunkte dazu haben, das überhaupt ableisten? Also das ist sowas, was ich mich jetzt frage. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen.
Ja, zunächst einmal, es gibt ja wirklich Daten darüber, wie die Inanspruchnahme von Psychotherapie ist und wer da quasi in Behandlung ist. Letztendlich haben wir nicht ausreichend Anzahl Psychotherapeuten und die sind ja sehr dicht, es gibt ja lange Warteschleifen und so weiter. Und auch die Betroffenen sprechen nicht die Sprachen, die im Prinzip von denjenigen, die eine Psychotherapie suchen. Also die sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten sind nicht überall gegeben. Das heißt also, es gibt auch hier ein Gap, also eine Lücke zwischen dem Bedarf der Bevölkerung, Diversität war ja erwähnt worden, und dem Angebot, weil die meisten Psychotherapeuten sind muttersprachlich, Deutsch etc., aber sehr viele diverse, in Gänsefüßchen Menschen, haben ja eine andere Muttersprache sozusagen. Das heißt also, die Gesellschaft bildet sich in den psychotherapeutischen Berufszweigen nicht ab. Das heißt, es ist zwar divers, aber es ist nicht divers genug. Das heißt also, unter den Psychotherapeutinnen sind nicht so viele Personen mit Migrationsfluchthintergrund nachzuweisen. Aber das gilt auch für andere Berufsgruppen, für andere Bereiche. Es nimmt zwar zu, aber es gibt tatsächlich immer noch die Zugangsbarrieren, nicht nur zur Psychotherapie, auch zur Psychiatrie und zu anderen Bereichen.
Jetzt hast du ja vorhin ausgezählt, was alles zu der Forschung gehört. Sehr viel. Und mein Eindruck ist jetzt so rein emotional, das ist so eine riesen Baustelle. Man weiß gar nicht genau, wo soll man anfangen. Also einerseits fehlen Zugänge, aber die fehlen generell insgesamt, ne, zur Psychotherapie vor allem. Dann gibt es nicht genug Leute, die das auffangen können. Die müssen erstmal ausgebildet werden. Ja, in der Ausbildung gibt es vielleicht schon Zugangsbarrieren. Ne? Also wer kommt da überhaupt rein? Also wer studiert, dann sagt man, okay, wer ist eigentlich auf dem Gymnasium gewesen und so weiter. Also dann gibt es von Themen her, okay, es gibt Flucht, es gibt intergenerationales Trauma, es gibt Migration, es gibt so jetzt in meinem Falle, wo man sagt, ich bin hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber ich sehe anders aus. Da gibt es wieder andere Probleme, die meine Eltern nicht hatten. So, bin ich jetzt Deutsch oder bin ich jetzt dies? Also Identitätsfragen. Also da schwirrt mir jetzt ein bisschen der Kopf. Also würdest du sagen, ist der beste Ansatz, da ein bisschen für eine Erleichterung zu sorgen?
Also ich glaube, dass ein Ansatz alleine da nicht reichen wird. Mhm. Wir müssen auf verschiedene Levels starten. Nicht starten, sondern auch es läuft ja auch schon einiges, was gut ist. Also ich glaube, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Kinder aus bildungsfernen Familien eher tatsächlich auch eine Chance bekommen, überhaupt aufs Gymnasium zu kommen und auch dort wirklich mit Unterstützung überhaupt in diese Berufsbereiche kommen kann. Ich glaube, da ist noch eine Menge, also viel Luft nach oben. Die zweite Geschichte ist, dass wir tatsächlich auch nicht nur Einheimische behandeln. Einheimische, das machen die ja sowieso nicht, da sind wir ja drüber hinweg. Aber dass wir zum Beispiel professionell qualifizierte Dolmetscher, das war ja auch ein Riesenthema, dass da wirklich die Tür geöffnet wird und die Kosten irgendwo übernommen werden. Mhm. Bislang ist das ja nicht so, dass das flächendeckend in Deutschland die Kosten für professionelle Dolmetscher von den Krankenkassen übernommen werden. So. Obwohl das ja aus meiner Perspektive Teil der Krankenbehandlung ist. Mhm. Bislang ist es so, dass bei Geflüchteten, wenn die dann Leistungen von zum Beispiel Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten erhalten, man kann die Dolmetscherkosten beantragen und die kriegt man auch, aber das ist eine geringe Summe und viele Dolmetscher wollen dafür nicht arbeiten. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten wie Gemeindedolmetschdienst oder Sprint oder wie sie alle auch heißen. Die muss man aber bestellen und die Kosten natürlich bezahlen. Und da gibt es keine Kostenübernahme oder Kostenabsicherung. Das wäre eine großartige Sache, wenn man wenigstens hier diese Tür öffnen würde. Parallel muss man tatsächlich, ich weiß nicht, wie das gelöst werden kann, ob man das über Kontingente, ich weiß es nicht, man muss drüber reden, tatsächlich auch Optionen den Betroffenen mit entsprechenden Backgrounds auch ermöglicht. Also das wären auch Optionen, also Dolmetscherkosten, mehr Zugang zu den Ausbildungen, Förderung von Betroffenen aus bildungsfernen Familien etc. Das heißt also, letztendlich muss man auf Deutsch gesagt Geld in die Hand nehmen.
Vor allen Dingen in dem Bereich ja sowieso schon ein schwieriges Thema.
Wir haben ja von Barrieren gesprochen, die ja die psychische Gesundheit oder unser Wellbeing, unser Wohlfühlgefühl Gefühl oder uns überhaupt beeinträchtigen. Das ist ja nicht nur was in der Therapieszene so, das ist ja in der Bildung so, das ist in der Arbeitsmarktszene so, das ist im Wohnungsmarktszene so. Da ist ja überall diese, ich sag mal, Ungleichbehandlung. Die ist definitiv da, auch wenn man dazu nicht stehen möchte, aber die ist da. Und das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Das ist ja strukturelle Diskriminierung. Und wir wissen ja, dass Diskriminierung auf verschiedenen Levels stattfinden kann. Interpersonell zwischen zwei Menschen. Es kann natürlich in einer Institution auch sein, dass man eine Kultur der Institution hat und sagt, hey, wir wollen eigentlich wenig. Oder es kann natürlich auch tatsächlich auf der Makroebene eben die Gesellschaft betreffen, aber auch intrapsychisch. Also ich kann auch zum Beispiel türkischstämmige Menschen diskriminieren und sagen, oh, guck dir das mal an und dann muss ich einen Spagat hinlegen, weil das ist ja meine Teilidentität und trotzdem diskriminiere ich die. Dann muss ich gucken, damit dass ich da eine Balance auch für mich finde. Ja. Das heißt also, eigentlich muss man das Thema auf verschiedenen tatsächlich Levels angehen. Mhm. Aber wir sind dankbar, wenn man überhaupt irgendwo anfängt und
Ja, ich wollte gerade sagen, also mir fiel gerade der Spruch ein, wenn sie wollten, würden sie. Also das heißt, dass bestimmte Dinge nicht laufen, nicht funktionieren, da kein Geld reingesteckt wird, ist kein Zufall, sondern es gibt Leute, die das einfach nicht wollen, die da vielleicht gar keine Motivation haben zu sagen, ja, rassismus-sensible Therapie, coole Sache.
Brauchen wir nicht.
Wir stecken das Geld lieber da rein.
In also, eine neue Autobahn für Berlin.
Ja, es gibt verschiedene Dinge, wo man Geld reinstecken kann und jeder hat andere Prioritäten natürlich. Das ist natürlich auch ein Problem. Also da fängt es ja auch schon an, ne? Hast du ja gerade angesprochen. Also, es gibt Diskriminierung bzw. Benachteiligung oder auch Rassismus auf ganz verschiedenen Ebenen. Und da erstmal zu gucken, so auf welcher Ebene ist das, passiert das gerade?
Also man kann ja auf allen Ebenen betroffen sein. Man kann natürlich intrapersonell, es kann auch interpersonell, ich kann ja auf allen Ebenen betroffen sein, auf dieser Mikro-, Meso- und Makroebene. Und was auch überhaupt nicht viele auf dem Schirm haben, sind ja auch diese täglichen Mikroaggressionen. Immer diese täglichen, wie nenne ich das auf Deutsch, Stiche. Sodass man... das kann sogar so weit gehen, dass die Betroffenen, wenn das eine noch ein, so ähnlich wie wenn ich einen Tropfen in ein Glas reinpacke, noch einen Tropfen noch und dann läuft das über und irgendwann können die Menschen echt krank werden. Die können Bluthochdruck entwickeln, die können, denken Sie auch an ganz viele People of Color, zum Beispiel in den Staaten, die übergewichtig sind. Und die haben ganz, ganz viele haben ganz massive Diskriminierungserfahrungen und die futtern ganz viel in sich hinein. Das heißt also, sie essen und essen und essen. Oder es kann sogar so weit gehen, dass diese Mikroaggressionen tagtäglichen Stück weit ja auch in Trauma münden können. Die Betroffenen können Albträume haben, die können diese Übervigilanz haben, diese Überwachheit, so immer auf 7:30 Stellung passiert wieder was.
Immer der Radar ist immer an.
Richtig, der Radar ist ab und die können nicht abschalten und nicht wirklich relaxen. Und das kann so weit gehen, dass ich dann wirklich Traumafolgestörungen, also Symptome entwickle. Und das sind ja so diese subtilen Dinge, die man... Na, was ist denn dabei? Na, und es ist doch nur ein kleiner, ach, der hat das doch gar nicht so gemeint. Und einmal, zweimal, ständig. Und da sind wir auch noch ziemlich blind.
Da hatten wir auch mit Milka drüber gesprochen und genau um diese. Es gibt ja so, ich sag mal, eine ganz große Lücke auch im Verständnis von, ich sag mal, Rassismusbetroffenen und Nicht-Rassismusbetroffenen, dass Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, das nicht verstehen, dass das quasi zu etwas führt, dass der kleine Scherz, der kleine Seitenhieb, dass der mit nach Hause genommen wird, dass darüber eine Woche nachgedacht wird. Und wir hatten auch über das Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl gesprochen. Kannst du da vielleicht irgendwie auch nochmal, was dazu sagen, um auch nochmal dafür zu sensibilisieren, dass man nicht immer darauf bestehen muss, Sachen sagen zu dürfen, nur weil man sie sagen darf oder weil man denkt, dass es witzig ist, auch wenn man darauf hingewiesen wurde, dass es nicht witzig ist. Dass es wirklich auch eine Auswirkung haben kann.
Ich finde das unsensibel, wenn Menschen das tun, wenn sie wissen, dass dass man sowas nicht sagen sollte und trotzdem es tun, nur weil man es sagen darf. Das ist auch Verletzung des anderen. Das tut ja auch ganz schön weh. Das ist rücksichtslos. Das ist verantwortungslos aus meiner Perspektive. Und das ist Egoismus. Also egoistisch reagieren. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Nimm's doch nicht so ernst. Und du bist ja so sensibel, so empfindlich. So ist das doch gar nicht gemeint und so weiter. Und damit verletzt man aber den anderen. Und der andere nimmt das mit und das arbeitet in dem Jahr. Und beim nächsten Mal ist dann dieser Betroffene halt auf Halbachtstellung. Gucken, ob wieder was kommt, weil diese Menschen, die sich das herausnehmen, weil sie denken, das darf man doch, das ist doch hier, wie war das nochmal, Meinungsfreiheit und so weiter, die machen es dann weiter, weil es doch nicht so schlimm. Und ich glaube, dass da die Betroffenen mal ein bisschen zurecht, wie nenne ich das denn, informiert werden sollten, dass das eben nicht so ist, sondern dass sie damit anderen Menschen wehtun. Mhm. Und wenn sie das nicht einmal machen, nicht zweimal, wie vorhin erwähnt, es kumuliert, es sammelt sich ja an. Und dann passiert das, was wir ja gerade auch besprochen haben, die anderen Menschen kriegen Magenschmerzen, denen geht's schlecht, die kriegen Bluthochdruck, ich weiß nicht was alles. Und vermeiden sogar vielleicht Begegnungen mit diesen egoistischen Menschen. Mhm. Am Arbeitsplatz kann das auch sehr schwierig werden, dass man dann auch irgendwann mal, wenn man da so viel abbekommt, plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommen mag. Und es kann auch so weit gehen, dass man wirklich, ich sag mal, in der Tat, ich will nicht sagen, sich kündigt, aber wirklich die Leistung nicht mehr erbringen kann, weil man ständig auch auf Halbachtstellung ist, kommt wieder was oder ihr kriegt, muss ich schon wieder was hören und sich vielleicht auch immer mehr zurückzieht und vielleicht gar nicht mehr kommt.
Ich meine, diese Sensibilisierung für diese kleinen Stiche, für diese Alltagsrassismus-Momente, die ist ja in den letzten Jahren erst sehr stark gewachsen, sowohl auf der weißen Seite als auch auf der Seite, die davon betroffen ist. Mhm. Bei vielen, in Anführungszeichen, geht ein Licht auf und sagt, ach, krass, das war bei mir auch so. Das ist ein Teil von mir. Also es besteht ja auch, also generell, nicht nur in dem Bereich, generell auch im psychologischen Bereich, glaube ich, ist es so, dass man immer das Gefühl hat, da muss was Großes passieren, wie Tod oder Flucht. Und dann hat man sozusagen ein Recht darauf, das behandeln zu lassen. Dann ist ja klar, dass man da ein Trauma davon, ist ja auch eine Flucht gewesen und so schlimm. Aber so, dass diese kleinen Stiche, diese unsichtbar, subtil passieren, übers Leben, irgendwann in irgendwas kulminieren, und man selber dann auch immer zurückgespiegelt bekommt, das ist nicht die Gesellschaft, das ist nicht der Rassismus, das bist du.
Ja, ja,
du bist
genau, empfindlich, genau.
Du bist schuld.
Ja, ja, genau.
So, du bist anders. Und man selber das Gefühl hat, das hatte ich zum Beispiel persönlich auch, habe ich denn überhaupt das Recht oder ist das nicht lächerlich, wenn ich zur Therapie gehe, weil, also ich habe doch eigentlich keine Probleme. Da kam niemand im Baseballschläger und wollte mich verprügeln. Da hat jetzt keiner ganz, ja, das eine Mal, okay, ja, da so ein bisschen, okay, da auch mal, klar. Aber es sind also kleine Sachen, ist so alles nicht so wild. Aber in der Gesamtheit, so, ist dann was. Und also jetzt nur so als Beispiel, kann ich mich ja auch nehmen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, also ich habe lange das Problem, oder ich habe immer noch das Problem, dass ich so diese Wutausbrüche habe. Diese explosionsartigen, so, wo kommt das her? Und ich frage mich selbst manchmal, wo kommt das her? Mhm. Also ich frage mich dann in der Situation, das war jetzt nicht die Situation, die mich dazu gebracht hat, sondern es war eine Reihe von irgendwas anderem. Aber da ist auch noch was anderes hinter, also intergenerational.
Kann durchaus sein. Das ist eine Reaktivierung oder im Prinzip ist das so eine Art Triggersituation wahrscheinlich, was irgendwas hochholt und dann geht's irgendwie.
Und dann ist auch die Frage, warum triggert mich das? Also warum betrifft das man selbst? Ja, also
muss man gucken.
Ist keine Frage an dich, generell, aber da bin ich jetzt auf der Suche. Aber trotzdem war ein Leben lang in mir drin dieses, warum bin ich so? Warum bin ich eigentlich ein entspannter, freundlicher Mensch? Aber dann plötzlich so, macht so und dann sehe ich aber plötzlich in koreanischen Filmen zum Beispiel, dasselbe Muster, ganz oft. Also wenn man koreanische Serien guckt oder Filme, gibt es immer Momente, wo die explodieren. Mhm. Und dann merke ich, ach so, vielleicht hat das auch damit zu tun, mit der Hierarchisierung der Gesellschaft in Korea und so weiter. Also ich will nicht so viel über mich reden, aber als Beispiel.
Das kann auch Lernen am Modell sein. Sie haben gesehen, du hast gesehen, wie andere reagieren in so einer Situation. Also macht man das auch. Also kann verschiedene
Dinge, aber es hängt auch damit zusammen, wie meine Geschichte ist und meine Herkunftsgeschichte ist.
Aber,
und das hat aber lange gedauert, bis das erstmal so,
Ja, das ist gut, dass man da mal vielleicht eine Erklärung dafür hat, warum das so ist. Aber das mit der lebenslangen, mit dem Einstecken von diesen Mikroaggressionen tagtäglich oder wie auch immer, das ist ja, wenn man bereits in der Kindheit damit konfrontiert ist, wie in der, im Kindergarten, in der Schule. Kinder können ja manchmal ganz schön gemein sein, wenn da, oder Mobbing-Erfahrung und. Das macht was mit den Betroffenen. Das behindert ja deren Entwicklungen, auch die Hirnentwicklung. Das macht echt viel mit denen auch später, sie in der Entwicklung der Identität, Entwicklung der, der Persönlichkeit etc. Insofern ist das äußerst wichtig, da genauer hinzugucken, was ist da gewesen. Und was ich auch ganz wichtig finde zu wissen, ist, wir haben ja diese Intersektionalität noch gar nicht angesprochen. Das ist ja auch die Verquickung von verschiedenen Parametern, wenn ich also einerseits, ich sag mal, diskriminiert werde, andererseits, also aufgrund meines Backgrounds, weil ich eben, was weiß ich, einen Migrationshintergrund habe, aber auch, weil ich eine Frau bin, vielleicht, weil ich auch zu dick bin. Also es sind ja verschiedene Faktoren, die zusammenkommen und die, wie nenne ich das, potenzieren sich ja auch gegenseitig. Es ist ja nicht so, dass dann das bisschen noch draufkommt, das bisschen, sondern das wird ja ganz schön intensiv dann. Das ist auch wichtig, sowas zu wissen, und das kann auch so weit gehen, dass man auch tatsächlich, ich sag mal, Lebensüberdrussgedanken bekommt, dass man nicht mehr das ertragen möchte, weil es einfach so weh tut und so weiter. Eine andere Sache, die ich gerne auch noch unterbringen wollte, ist, was mir sehr wichtig ist, es gibt ja viele Studien zu rassistischer Diskriminierung. Viele Studien im Ausland, in Deutschland kommen jetzt einige, sind ein paar auch gemacht worden. In England hat man eine Studie gemacht und hat festgestellt, dass wenn man eine Querschnittsstudie macht, also eine Studie, die jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal durchgeführt wird, erfasst man ja den Zustand von diesem Zeitpunkt. Man hat gesehen, dass wenn man Langzeituntersuchungen macht, also 3 Jahre später nochmal, dann kommen ja add-on andere Erfahrungen dazu. Und man hat festgestellt, dass diese verschiedenen Erfahrungen, rassistische Diskriminierungserfahrungen kumulieren und aufeinander bauen. Es ist nicht so, dass das weg ist und dass die Auswirkungen quasi dieser kumulativen rassistischen Diskriminierung deutlich ausgeprägter sind, als wenn ich das zu einem Querschnitt, zu einer bestimmten Zeit untersuche. Heißt übersetzt, dass man, wenn man solche Untersuchungen macht, auch Längsschnittuntersuchungen machen sollte. Also im Verlauf nochmal gucken sollte, wie entwickelt sich das weiter.
Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wenn... Also was ist, wie die Behandlung auch aussieht. Also wenn ja da jetzt Patientinnen kommen, die, sagen wir mal, eine Depression bekommen haben, einfach auch aufgrund von Diskriminierungserfahrungen. So. Und diese Diskriminierungserfahrungen, die gehen ja vielleicht gar nicht weg. Also man muss ja irgendwie trotzdem hier dann stattfinden und wird wahrscheinlich trotzdem damit konfrontiert. Aber wie sieht dann diese Therapie aus? Da geht es ja wahrscheinlich auch um, wie geht man damit um? Und aber
es kommt immer auf die Schwere der Depression an. Also es gibt ja leicht, mittel, schwerartige Episoden. Ich will jetzt nicht so detailliert in die therapeutischen Interventionen eingehen, aber es hängt wirklich davon ab, wie psychotherapiefähig die Betroffenen sind. Das heißt also, schwere depressive Episoden müsste ich erstmal möglichst versuchen, mit Medikamenten so weit zu bringen, dass der Betroffene therapiefähig ist. Also wenn er keine Ausdauer hat, wenn er nicht konzentrationsfähig ist etc., dann kann ich mit ihm keine Psychotherapie letztendlich so machen. Und ansonsten ist es tatsächlich Mittel der Wahl die Psychotherapie, und da geht es tatsächlich zu, genau wie auch bei dir, zu gucken, was ist da überhaupt gewesen, welche Auslöser gibt es. Manchmal gibt es ja auch bestimmte Ereignisse, auf die man das vielleicht beziehen könnte, zum Beispiel Verlust von Verwandten oder auch eine Beförderung kann also tatsächlich eine depressive Episode auslösen, oder es im familiär, was weiß ich, Veranlagung kann eine Rolle spielen, aber auch die Erfahrungen, die man machen musste, auch Diskriminierungserfahrungen, rassistische Diskriminierung. Und dann muss man einfach gucken, was ist da genau gewesen, wie ist dem Menschen ergangen, und genau spiegeln und daran arbeiten, dass man beim nächsten Mal bewappneter ist dagegen, dass man wirklich auch zum einen sich wehren kann, aber auch selbstbewusster wird und auch wirklich Strategien für sich entwickelt, um diese Wahrnehmung besser zu verarbeiten und auch Feedbacks zu geben. Also es ist dann nicht in einer Sitzung, nicht in zwei, das kann also eine ganz schön langwierige Behandlungsmaßnahme sein. Und natürlich, manchmal ist es auch so, dass Selbsthilfegruppen, also die Aktivitäten, dass man aktiv wird, das kann auch ganz schön hilfreich sein, drüber sprechen. Das ist ja auch hier der Fall, dass man drüber redet. Und allein beim drüber reden reflektiert man ja auch in der Therapie beispielsweise. Und man kann dann gucken, was mache ich beim nächsten Mal, wenn das wieder passiert? Wie gehe ich da vor? Manchmal ist das auch ganz hilfreich, wenn diese Diskriminierungssachen dann, dass man einfach auch zur Antidiskriminierungsbeauftragten geht und das meldet, dass man aktiv was oder auch Anzeigen erstattet. Manchmal ist das leider so, dass man konfrontiert wird damit, naja, die Bagatelle. Aber so bagatellisierend ist das gar nicht, weil das macht ja was mit mir. Es macht mich ja, es verletzt mich, es macht mich ja auch krank. Und es hat auch was mit mir zu tun. Wie stark bin ich? Wie habe ich Ressourcen? Habe ich Coping-Strategien? Damit hängt das ja auch zusammen. Also wie kann ich meine Strategien, meine Ressourcen, meine Coping, meine Skills, also Fähigkeiten und so weiter stärken und mir selber helfen, aber auch künftig dann nicht da so unvorbereitet stehen und durchaus auch ich würde auch schon sagen, ja, durchaus auch sagen, stopp, du verletzt mich damit. Viele sagen, na, und das genau das will ich. Da muss man, ja, ist auch schwierig, da konkret zu sagen, jetzt gehst du dagegen an. Das ist dann
auch anstrengend.
Nicht nur anstrengend, sondern
manchmal auch gefährlich.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es kann auch gefährlich sein. Manchmal ist das auch so, wenn man Zivilcourage leider zeigt, kann das für einen auch sehr unangenehm werden. Und da muss eigentlich ein Ruck durch die Gesellschaft gehen und sagen, hoppla, das ist nicht gut, was wir machen.
Was mir gerade noch einfiel, was ich interessant fände oder finde, aus TherapeutInnensicht. Also sagen wir mal, ich bin jetzt ein weißer alter Mann, bin Therapeut. Plötzlich, also für mich plötzlich, kommen jetzt ganz viele und berichten von bestimmten Erfahrungen, mit denen ich nicht so richtig umgehen kann. Also Rassismus oder familieninterne Dinge, Kulturen, die ich nicht kenne. Und es gibt ja in ganz vielen Kulturen oder ganz vielen Migrationsbereiche, sage ich mal so ein komisches Wort, aber also in vielen Kulturen gibt es ja unterschiedliche Dinge, die verarbeitet werden müssen. Also rein geschichtlich. Sagen wir mal jetzt Vietnamesen in Deutschland, das ist eine andere Geschichte als jetzt Koreaner in Deutschland.
Korrekt.
So, oder bei türkischen Community. Und da frage ich mich manchmal, ob man auch als Therapeutin vielleicht sich bilden muss. Also vielleicht muss man auch im Nachgang so sagen, Moment mal, also da habe ich jetzt diesen Patienten oder Klienten, je nachdem, wie man das sieht, und berichtet irgendwie von familiären Strukturen, dominanter Vater oder dominante Mutter oder so. Und dann nochmal gucken, wie ist denn das eigentlich normalerweise sozusagen oder durchschnittlich in der Geschichte? Also macht man das, also dass man sich nochmal bildet und sagt, ah, jetzt weiß ich, ach guck mal, da war der Krieg dann und dann und das ist natürlich die Generation, die geflüchtet ist, das ist die zweite Generation und so weiter und dann kann ich ein bisschen auch damit besser umgehen?
Das ist ja genau die interkulturelle Psychiatrie, sei schon Psychotherapie. Nicht nur die interkulturelle Psychotherapie, in allen Psychotherapien ist es ja wichtig, dass ich dieses Joining lebe. Das heißt, in die Lebenswelten meines Patienten eintauche, gucke, mich auch informiere über seinen Background. Und wenn ich einen Patienten mit Migrationsfluchthintergrund habe, dann ist das ja, also einheimischer Therapeut, Patient mit Migrationshintergrund, dann ist das ja eine interkulturelle Psychotherapie. Das ist selbstverständlich, dass das erwartet wird. Dass ich als Therapeut gucke, wo kommt mein Patient her, was hat er vielleicht erlebt, wieso ist das alles so? Mich also nicht stagniere, sondern mich tatsächlich auch weiterentwickle. Das erwarte ich eigentlich auch von den Supervisoren auch. Nun sind das natürlich manchmal Menschen, die sagen, ich bin schon 100 Jahre, wie auch immer.
100 Jahre.
Ja, in meinem Job und ich habe viel Erfahrung und so weiter. Die können auf ihren Erfahrungsschatz zurückgreifen und dennoch kann in diesem Erfahrungsschatz einiges fehlen, was vielleicht wichtig wäre. Ich glaube schon, dass viele das auch tun, sich weiterbilden, also sich auch mit den neueren Publikationen, Veröffentlichungen und so weiter auch vertraut machen. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass einige das nicht tun. Aber das ist jetzt eine
Spekulation.
Eine gewagte Behauptung.
Das ist ja ganz interessant, knüpft ja so ein bisschen an das an, was ich mich auch vorhin gefragt habe, ob es in der Ausbildung irgendwie vielleicht, und ich dachte auch gerade so, es muss ja eigentlich möglich sein, weil ich habe auch schon Psychotherapie gemacht und die Therapeutin musste sich ja auch in meine Lebensrealität reinversetzen oder zumindest da einfühlsam sein, obwohl sie ja das auch nicht erlebt hat. Also auch quasi unabhängig von jetzt zum Beispiel diesen Erfahrungen gibt es ja auch andere Erfahrungen, die jetzt nicht jeder gemacht hat. Und trotzdem muss man ja quasi das eigentlich können in diesem Berufsbereich vor allem.
Also man muss hier neugierig sein,
ja.
Neugierig, offen, interessiert. Und wir reden immer, diesen Begriff haben wir bislang noch nicht gehabt, von einer interkulturellen Kompetenz. Das ist nämlich genau die Fähigkeit, nicht nur mit einem Dolmetscher arbeiten zu können, was wichtig ist. Eine zweite Skill ist auch tatsächlich die Fähigkeit, sich Informationen über die Backgrounds der Patienten einzuholen. Das heißt also Wissen über die Herkunftskultur beziehungsweise auch über die Geschichten in diesem Land, die den Betroffenen betreffen könnten. Und auch die Art und Weise, wie kommuniziere ich mit diesem Menschen. Wie, wenn ich jetzt einen mit, ich sag mal, weniger Bildung mit meinen Fachbegriffen um die Ohren schlage, wird das wenig fruchten. Das heißt, ich muss versuchen, meinen Patienten dort abzuholen, wo er ist, mich also auf sein Niveau ein bisschen auch anpassen und auch die Begrifflichkeiten, aber auch Beschreibungen etc., also die Art und Weise, wie ich mit dem Patienten spreche, kommuniziere, muss auch entsprechend gelernt sein. Mhm. Das können ja Psychotherapeuten. Davon gehen wir ja aus. Und ich denke schon, dass da die interkulturelle Kompetenz durchaus auch erlernt werden kann. Und auch in Supervisionen, interkulturelle Supervisionen sind manchmal auch ganz hilfreich, dass man mit Kollegen auch darüber redet. Auch Intervisionen, also mit Kollegen über Patienten anonym auch redet und sich beraten lässt oder sich austauscht. Das gehört eigentlich zum Alltag.
Ja, gehört eigentlich zum Alltag und das Wort eigentlich deutet schon an, dass natürlich der Alltag manchmal andere Barrieren hat und Schwierigkeiten und dass dann das womöglich auch zurückbleibt, beziehungsweise vielleicht auch in der, ich sage mal, Auswahl in Anführungszeichen der Patientinnen oder Klientinnen, dass man sagt so, ach, dann nehme ich doch lieber jemanden, der in meinem Kulturkreis ist.
Da weniger Barrieren mitbringt.
Ja. Da muss ich nicht mich anstrengen, da muss ich mich nicht informieren, da muss ich nicht, das kenne ich alles. Mhm. Und also nur noch mal ganz kurz, ich kenne viele BPOC, die einerseits sagen, entweder ich möchte da wirklich auch einen Safe Space haben und ich möchte jemanden haben, der mich versteht. Das muss jemand sein mit BPOC. Bei mir war es auch so, ich wollte jemanden tatsächlich mit koreanischem Background, habe ich auch gefunden. Und das war in dem Sinne auch gut, weil ich wusste, dass dieses ganze Ecke, sage ich mal, fällt weg. Mhm. Und wenn der dann sagt, nee, das ist es nicht, dann kann ich dem auch glauben, weil ich ein Vertrauen habe, dass der mich versteht, ohne dass ich es erklären muss. Mhm. Und ich musste auch bestimmte Dinge einfach nicht erklären. Ich musste einfach sagen, naja,
das ist Voraussetzung, das ist da.
Du weißt schon, ich bin der Größere, ich bin der Hyung, also das heißt großer Bruder. Mhm. Dann sagt er, ja, ich weiß, ich bin auch einer. Und dann muss ich es nicht erklären. Und der weiß genau, was damit eingeschlossen wird als großer Bruder. Was anderes ist großer Bruder in Deutschland als großer Bruder ist, da.
In vielen Kulturen, ja.
Genau. Und da muss ich nichts erklären. Und das hat mich erleichtert und hat auch irgendwie ein anderes Vertrauensverhältnis geschaffen. Was nicht besonders nicht heißt, dass er dann eine bessere Therapeutin ist gleichzeitig, ne? Aber es heißt da trotzdem, diese Ebene, die ich in meinem ganzen Leben immer habe, die fällt jetzt hier womöglich mal weg.
Das ist die therapeutische Beziehung, ja, die wirkt. Mhm. Ne? Das ist genau das, was auch, warum manche Betroffenen zu Muttersprachlern wollen, also zu Kolleginnen, Kollegen, die wirklich aus dem gleichen Background kommen und viele Dinge eigentlich Voraussetzungen sind. Ich muss das nicht erklären, das ist da. Ich muss nicht alles erläutern, warum das so ist, warum Zwangsverheiratung, warum vielleicht auch nicht, warum es da und so. Das alles wissen die. Mhm. Das ist der Anteil, existiert, aber es gibt auch einen anderen Anteil von Betroffenen, die gerade eben nicht,
genau, ja,
weil
stimmt.
sie zum einen befürchten, dass sie vielleicht diskriminiert, stigmatisiert werden, weil manche Themen vielleicht schambesetzt sind. Wenn ich das in der Muttersprache mit jemandem bespreche, vielleicht verurteilt er mich oder beurteilt er mich oder.
Oder finden Sie ähnliche Beziehungsstrukturen statt wie zu Hause?
Zum Beispiel,
so,
könnte
ja?
sein, ja. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber was wir konkret wissen, ist, dass muttersprachliche Behandlung eigentlich besser wirkt. als eben interkulturell, also in der Sprache, in der zweiterlernten Sprache. Ja. Das ist richtig. Oder mit Einsatz von Dolmetschern. Aber die wirken auch. Das ist schon mal ganz wichtig und gut.
Ja.
Ich könnte jetzt noch 5000 Fragen stellen. Ich finde es super spannend.
Oh, ich habe noch Zeit.
Ich finde vor allem einfach, darüber denke ich die ganze Zeit nach, so schlimm eigentlich, dass wir darüber sprechen, über Therapien und Krankheiten auch, die ausgelöst werden, psychische Leiden, die ausgelöst werden durch Verhalten von anderen. Also es gibt ja diesen Spruch, dass man zur Therapie gehen muss, weil andere Leute nicht zur Therapie gehen, so, also wegen der Familie und so weiter, ne? Aber dass das quasi ja auch so vermeidbar wäre, wenn wir einfach, also nicht alles natürlich, Krieg, Trauma und so, das natürlich nicht. In dem Sinne.
Doch, Krieg ist auch vermeidbar.
Na, auf jeden Fall, ja. Ich meine jetzt nur, jetzt hier.
Als einzelne Person kann man es vielleicht nicht vermeiden.
Vor allen Dingen auch so, wie wir als Gesellschaft eben mit diesen Themen umgehen. Also als Gesellschaft meine ich jetzt auch so als weiße deutsche Gesellschaft mit dem Thema Rassismus umgehen, Diskriminierung umgehen. Das wäre vermeidbar. Also viele Sachen wären vermeidbarer.
Ich möchte aber auch unterstreichen, dass Diskriminierung, rassistische Diskriminierung nicht nur zwischen Weißen und anderen gibt, sondern auch innerhalb der anderen Gruppierungen gibt es die ja. Also was weiß ich, People of Color mit türkischstämmigen, was weiß ich, oder türkisch-russisch, keine Ahnung, wie sie alle heißen.
Alle möglichen.
Oder genau, also dass es auch innerhalb der Gruppierung auch diese Ressentiments, Vorurteile, schablonenhaftes Denken und Diskriminierung etc. existieren.
Ja.
Ja, ich meine, es ist ein guter Schritt in den letzten Jahren, glaube ich, gewesen, dass es ein Thema ist, was, ich sag mal, ach, ich muss mal Anführungszeichen setzen, aber weil ich keine besseren Worte finde, aber therapiewürdig ist. Ja, ich glaube, vor 20 Jahren hätte man noch gesagt, ja, der hat irgendwas zu mir gesagt. Und dann so, ja und? So, wo ist das Problem? Und heute kann man sagen, nee, das ist nicht, erstens nicht cool und zweitens, ich verstehe, dass es dir damit nicht gut geht und auch diese Mikroaggression. Also allein schon vor 5 Jahren, glaube ich, ist dieses Wort nicht so häufig gefallen wie jetzt. Und es gibt immer noch viele, die nicht wissen, was das ist oder die auch nicht das nachempfinden können. Mhm. Aber es ist immerhin gut, dass wir uns in diese Richtung bewegen, dass wir das als Problem erkennen und auch als Problem erkennen, was weiter reicht als jetzt, dass man sich in dem Moment mal kurz schlecht fühlt.
Wir haben ja, ich bin ja auch im Vorstand der European Psychiatric Association und wir hatten eine Task Force, da ging es um Racism and Mental Health and the role of mental health professionals. Also wir haben rassistische Diskriminierung, psychische Gesundheit und die Rolle der Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, nochmal analysiert. Wir haben da auch Leitlinien oder Empfehlungen herausgearbeitet und auch publiziert, wo wir sagen, in der Klinik, in der Forschung, in der Lehre und so weiter, sollte man das und das machen. Und das finde ich großartig, dass das zum Thema wurde dort und auch weiterhin ist. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde beschäftigt sich mit dem Thema, was ich auch großartig finde. Früher, vor 5 Jahren, d'accord, hätte man diese Themen eher so Randthemen. Das gab es schon, aber es waren eher Randthemen. Das waren nicht Themen, die im Fokus stehen. Aber wir müssen auch damit leben, dass die Zuwanderung nicht abnehmen wird. Die nimmt ja sowieso zu, auch nicht nur aufgrund von Konflikten weltweit, aber auch aufgrund der Klimaveränderungen, wenn die Lebensräume der Menschen einfach vernichtet werden, weil wir vielleicht nicht entsprechend darauf achten, dass sich das Klima nicht verändert. Viele Menschen können ja gar nichts dafür, dass ihre Heimat nicht mehr bewohnbar, belebbar ist quasi. Ja, es wird zunehmen. Und in der Tat, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, hier anders zu reagieren auf die Menschen und auch mit den Menschen.
Ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort.
Auf jeden Fall. Ich denke noch so, dass interkulturelle Kompetenz sollte man eigentlich als Schulfach
auch
machen.
Es ist ein wunderbarer Vorschlag. Es ist ein Querschnittsthema. Das sollte man nicht nur in der Schule, nicht nur in Medizin, sondern im Prinzip auch in der Verwaltung in vielen, vielen Bereichen einführen.
Ja, es muss früher ansetzen, dass man das irgendwie checkt.
Ja.
Wo sich damit beschäftigt zumindest.
Ja.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War sehr schön, sehr interessant. Und wie gesagt, es gibt noch 100.000 Fragen, die wir stellen könnten. Aber wir haben leider nicht die Zeit dafür. Aber danke, dass du da warst. Danke für deine Arbeit in den letzten Jahrzehnten.
Auf jeden Fall.
Ich danke euch.
Sehr beeindruckend auch.
Ich danke euch für euer Interesse und auch für dieses Thema, das Thema ausgewählt zu haben. Auch das war ja früher nicht selbstverständlich. Mhm. Auch da war es ein Randthema und das kommt jetzt auch immer mehr in den Vordergrund, was ich großartig finde. Und ich finde, ihr seid auch sehr gut vorbereitet gewesen. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr schön.
Danke.
Danke dir. An der Stelle noch ein besonderer Dank an Jonas Zellner von Redbox Studios fürs Audio-Editing. Und naja, ihr kennt das Spiel schon. Abonniert unbedingt diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr jetzt fertig seid und hier angekommen seid, dann könnt ihr auch noch die anderen hören, die ihr schon verpasst habt.
Genau, Freunde fürs Leben auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr alles anklicken, liken, kommentieren.
Liebe verteilen.
Liebe verteilen und weiterempfehlen. Okay, dann tschüss.
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 Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid, aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.